Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind im Jahresendspurt und natürlich ist es eine unserer liebsten Denksportaufgaben, mit diesem jungen Mann hier gegenüber ein bisschen aufs neue Jahr zu schauen. Was kann uns da so erwarten? Wie kann man sich so vielleicht aufstellen? Was muss man befürchten? Und wo gibt's so die besten Chancen? Und deswegen gehen wir gleich mal rein in den großen Jahresausblick sozusagen in Tillmanns Thesen. Deswegen stelle ich den jungen Mann, wer ihn nicht schon längst kennte, als einen unserer Lieblinge nochmal vor. Er ist Leiter Kapitalmarktanalyse, kann man so eigentlich fast sagen, und großer Anlagestratege, mindestens von JP Morgan Asset Management. Ich sage wie immer herzlich willkommen, Tillmann Gala.
Hallo Peter, schön wieder hier zu sein.
Freut mich auch sehr. Ja, wir wollen ein bisschen ins neue Jahr schauen. Du kommst immer mit Tillmanns Thesen um die Ecke. Ich mag das schön kompakt, 10 knackige Punkte, die uns im neuen Jahr so erwarten können. Weil jetzt diese Woche, da wir das Gespräch aufnehmen, ist natürlich im Moment wie Warten auf Godot oder das Kaninchen vor der Schlange. Es ist mal wieder die letzte Fed-Entscheidung des Jahres und dann ist hoffentlich da mal wieder ein Haken dran. Im Moment ist ja wirklich Langeweile. Erwartbar logischerweise, dass wir eine Zinssenkung kriegen. Das brauchen wir jetzt nicht vorwegnehmen, da das Video wahrscheinlich danach erscheinen wird. Aber es ist natürlich nicht nur bedingt durch den nicht vorhandenen Datensalat, weil die Daten sind auf Basis von September, auf die Fed heute am Mittwoch entscheiden wird. Nicht nur deswegen irgendwie so ein bisschen stochern im Nebel. Und für mich so die Frage, ist das eher so eine politische Zinsentscheidung, die da kommen wird, um ein bisschen den Druck rauszunehmen? Oder eine tatsächlich ernsthaft zu rechtfertigende Zinssenkung?
Also ich glaube, dass da zumindest ein sanfter Druck auf die Fed ausgeübt wird, das kann man nicht leugnen. Und auch in den letzten Monaten, dass da der Druck vom Weißen Haus, von der Regierung hochgehalten wurde, weil man dort eben der Meinung ist, dass das Zinsniveau viel zu hoch ist. Und es gibt natürlich durchaus Argumente, die auch jetzt einen weiteren Zinsschritt dann auch rechtfertigen lassen, auch jetzt in dieser Woche. Der Arbeitsmarkt in den USA ist in der Tat, fängt an, etwas schwächer zu werden. Und von der Seite her gibt zumindest der Arbeitsmarkt der Fed ein Argumentarium, da den Zins nochmal etwas nach unten zu nehmen. Aber das passt ja letztendlich in das Gesamtbild rein, dass gerade auch, was die wirtschaftspolitische Unterstützung betrifft, sowohl von den Staaten als auch von den Notenbanken, dass dahingehend die Konjunktur, aber eben auch die Märkte weiterhin gut unterstützt bleiben.
Mhm.
in der Annahme, dass wir natürlich schon sehen, was man die letzten Wochen natürlich auch schon wahrgenommen hat bei der Notenbank, dass die, ich sag mal, die zwei Lager zwischen Falken und Tauben werden, sagen wir mal, ausgeglichener. Oder, ne? Also es ist jetzt nicht mehr so alles ganz eindeutig. Das Lager der Tauben hat sich doch deutlich gefüllt im Vergleich zu den Falken. Macht das nicht, wenn wir mal aufs nächste Jahr schauen, vor allem mal vielleicht so gerade die ersten paar Monate, wenn dann auch mal wieder echte Daten reinkommen und wenn man mal so sieht, was so alles noch tatsächlich passierte in der Wirtschaft. Einiges davon nicht so ein bisschen auch unglaubwürdig, weil man ja weiß, dass, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, fast die Hälfte im Board ist anderer Meinung als das, was man auch immer entscheidet. Birgt das nicht so ein bisschen Unsicherheitspotenzial?
Vielleicht schon eine gewisse Unsicherheitspotenzial. Dann hat man ja noch den Führungswechsel, der auch noch im nächsten Jahr ansteht. Ja. Also man kann schon davon ausgehen, dass von der Grundausrichtung die Fed, wenn wir nach vorne schauen, weniger preiswachsam und inflationswachsam und etwas mehr konjunkturfördernd dann auch sein wird.
Ja.
Heißt im Umkehrschluss auch, dass man gegenüber Inflationsverfehlung nach oben etwas toleranter ist.
Ja.
Und das ist natürlich eine Politik, das freut erstmal die Märkte.
Eben.
Das freut vielleicht auch die Immobilienmärkte, weil gerade dann auch die Finanzierungskosten dann auch wieder nach unten gehen. Leverage wird wieder interessanter auch für das System. Aber wenn Leverage interessanter wird für das System, ist es dann auch wieder, und das ist dann wieder so die unter der Rubrik Nebenwirkung.
Ja.
Und die Nebenwirkung dieser Politik, die wir zurzeit erleben, eben nicht nur die US-Notenbank, die Zinsen nach unten bringt, sondern eben jetzt auch nochmal von der Fiskalseite her, wo wir auch nochmal einen richtig kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen im nächsten Jahr, ob es jetzt hier in Deutschland, in Europa oder ob es in den USA mit der One Big Beautiful Bill ist.
Ja.
Und in Asien wird wahrscheinlich auch noch was dazukommen. Das ist alles etwas schön und gut, was natürlich die Wirtschaft stützt, aber die Nebenwirkungen können zweierlei sein. Auf der einen Seite, dass es zu einer Überhitzung kommt, dass dann gerade auch dieses Thema Inflation, was wir so langsam jetzt versuchen, wieder in die Flasche zu bekommen, dass das wieder rauspoppt.
Ja.
Und es dann vorbei ist eben mit der angenehmen Zinslage. Und auf der anderen Seite, das andere Risiko ist, dass wir Richtung Vermögensblasen reinsteuern.
Ja.
Das ist, ich glaube, das ist auch, wenn ich so Paul richtig verstehe und gelesen habe, so die letzten Wochen und Monate auch mit seinen Kommentaren, dass er auch versucht hat, die Euphorie für den Dezember rauszunehmen, was die Zinssenkung betrifft. Ich glaube, das ist schon etwas, was auch in seinem Hinterkopf ist, dass da er Risiken sieht, dass diese Gemengenlage dann auch dazu führt, dass wir auf der Vermögensseite, ob es jetzt die Aktienmärkte, aber eben teilweise auch die Immobilienmärkte sind, dass wir da eine Blasenbildung bekommen.
Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir das genau hatten, ne? Aus dem Null- bis Negativzinsumfeld kommend. Ist natürlich ein süßes Gift, dass man immer erstmal eine ganze Weile alle miteinander gerne mitnimmt und zu sich nimmt. Egal, ob man jetzt eher auf Aktien oder auf Immobilien unterwegs ist. Hat aber dann am Ende des Tages natürlich irgendwann mit Verzögerung oder kann dann so ein bisschen ein böses Erwachen haben.
Richtig, ja. Das führt dann zu Fehlallokationen von Kapital. Und wenn sich das dann wieder gerade zieht, dann wird es unschön.
Das will natürlich, davon will Trump am Ende nichts mehr wissen, weil bis dahin ist er dann mutmaßlich nicht mehr im Amt. Wer weiß es schon. aber bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Zinsen und US-Makro-Ausblick. Geht ihr auch davon aus, dass die Fed auch die nächsten Monate danach weiter unterstützend sein werden?
Also wir sehen schon, dass die Fed weiterhin moderat unterstützt und dass auch die EZB Kurs hält und den Zins tief hält. Also auch da sind wir jetzt nicht in dem Camp, die jetzt da meinen, wir stehen da vielleicht möglicherweise von der Zinswende nach oben, was Europa betrifft. Also von der Seite her bleibt das Zinsumfeld relativ freundlich und unterstützend vorerst, gerade auch am kurzen Ende.
Ich fand, die Aussagen gab es ja diese Woche von Isabel Schnabel, dass sie sich sehr wohl damit fühlt, dass einige am Markt glauben, dass der nächste Zinsschritt der EZB eine Zinsanhebung sei. Das fand ich durchaus überraschend, wie Kai aus der Kiste, gell?
Ja, das ist sicherlich von der etwas wachsameren Fraktion, von der eher den Falken-Fraktion, ein Kommentar, der durchaus legitim ist. Aber ob er dann wirklich im Direktorium mehrheitsfähig ist, das ist eine andere Sache.
Ja, und er ist natürlich auch vor dem Hintergrund überraschend, da sie ja durchaus ihren Namen auch im Hut sieht für die Nachfolge von Christine Lagarde. Das passiert ja erst 2027, aber das Postengeschacher geht ja schon los. Das ist ja nun ein kompliziertes Thema bei der EZB und dauert auch deutlich länger als bei der Fed. Aber gut, das muss ja ihr Thema sein. Würdest du sogar andersrum davon ausgehen, da gibt es nicht viele, die das sehen, dass die EZB vielleicht sogar eher in die andere Richtung nochmal was tut?
Kann passieren, ja. Also das halte ich sogar, wenn es mal zu einer Abweichung kommt, eher noch das realistische Szenario. Aber das hat natürlich auch mit unserer Währungsmeinung zu tun.
Ja.
Also wir sehen, dass wir dieses Jahr tatsächlich an einem Wendepunkt waren, auch was den US-Dollar betrifft. Dass die US-Dollar-Schwäche, die gerade auch in der ersten Jahreshälfte ausgeprägt war, dass die ihre Fortsetzung findet dann auch im nächsten Jahr und dann auch in den folgenden Jahren. Und dass das natürlich eine neue Herausforderung für die EZB nach sich bringt, ist auch klar. Weil dann haben wir gerade den umgekehrten Effekt wie in den USA, dass unsere Importe dann entsprechend dann auch eher etwas günstiger werden. Das heißt, da besteht das Risiko, dass wenn jetzt der Dollar-Euro-Kurs Richtung 1,20 und drüber geht, dass wir tatsächlich das Inflationsziel unterschreiten. Und das wäre dann so ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass die EZB vielleicht auch aufgrund der Währung, ähnlich wie die Schweizer Nationalbank, zinstechnisch nochmal nachschärft und nochmal die Zinsen nach unten bringt. Aber das ist für mich eine sehr, sehr starke Variable, abhängig von der weiteren Devisenmarktentwicklung.
Wenn wir mal auf die Wirtschaft kommen und das Wirtschaftswachstum, ich nehme mal an, ihr seid auch im Lager, dass wir nächstes Jahr keine Rezession in den USA erleben.
Also wir sehen, dass genügend Kohle in den Kessel geschaufelt wird über Zinssenkungen und eben über Fiskalprogramme, dass der Motor weiterläuft.
Und über KI-Investitionen.
Richtig. Das hält weiterhin oben. Ich glaube, es wird kein überbordendes Wachstum werden, was wir vorerst bekommen, weil wir auf der anderen Seite eine gewisse Müdigkeit beim Konsumenten haben. Also da sieht man sehr, sehr schön so eine gewisse Zweiteilung auch in den USA, die jetzt immer mehr um sich greift, dass die ärmeren Schichten langsam an Grenzen ihrer Konsumleidenschaft und Bereitschaft angelangt sind. Wäre natürlich die reicheren Schichten immer noch Potenzial zu weiteren Steigerungen haben, weil sie eben nicht nur die Einkommenssteigerung, sondern auch diesen enormen Vermögenseffekt über den Aktienmarkt und auch über den Immobilienmarkt hat, wo sie erhebliche auch Kursgewinne und Wertgewinne drauf haben. Also das ist so eine gewisse Zweiteilung, die verhindert, dass das Ganze zu euphorisch wird. Der Punkt könnte höchstens sein, dass dann auch, wenn die Zinsen zu tief gesenkt werden, dass wir dann auf das, was wir vorhin besprochen haben, wenn dann der Boom im Immobilienmarkt nochmal einsetzt und über den Leverage nochmal sehr viel mehr Geld in das System kommt, dass dann zu Übertreibungen kommt, auch auf der wirtschaftlichen Seite, dass es dann zu einer Wiederbeschleunigung kommt. Aber unser Basisszenario ist dahingehend, dass wir da relativ nahe unserem Trendwachstum befinden, eventuell sogar leicht runter.
Es ist natürlich, weil es die letzten Wochen ein sehr großes Thema ist und weil es auch quasi für die gesamtwirtschaftliche Bilanz der Amerikaner ziemlich wichtig ist, das Thema KI-Investitionen, viel drüber diskutiert worden in jüngerer Vergangenheit. Ist da nicht, ne, wir hatten ja dieses Jahr, glaube ich, zum Halbjahr oder so, wären ohne diese Investitionen USA mutmaßlich irgendwo am Rande einer Rezession gewesen. Plus, minus, kann man jetzt, die einen sagen, Schnaps drüber, Schnaps drunter, aber es wäre nicht viel Wachstum da gewesen. Einigen wir uns darauf. Ist das Risiko nicht, dass der ein oder andere von den Hyperscalern vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen wird?
Bisher noch nicht. Ich meine, das ist natürlich die Kernfrage, die uns alle bewegt. Davon hängt so vieles ab. Wie ist letztendlich die Endnachfrage nach dem ganzen KI-Thema und nach der ganzen Infrastruktur? Und wir erleben ja jetzt, wie die Pläne hochgenommen werden. Und bisher geht das Momentum weiterhin nach oben. Jetzt seit ChatGPT, als es 23 jetzt dann nochmal in der neueren Version rausgekommen ist und das Thema an Fahrt aufgenommen hat, dürften sich jetzt die Investitionen von den Hyperskalierern bis 26 verdreifachen. Ja. Also wir sprechen da über Investitionsvolumina über 500 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich etwas, wo man sich die Frage stellen kann, das sind enorme Summen, die bewegt werden. in Investitionen, die auch eine relative zeitliche Begrenzung von der ökonomischen Nutzungsdauer haben. Das sind jetzt keine Schienen, die gelegt werden oder Glasfaser, die jetzt mal 10, 20 Jahre halten oder 30 Jahre halten, sondern ist eine Infrastruktur auch bei den Rechenzentren, die eben vielleicht eine ökonomische Dauer von 5 bis 7 Jahre hat. Und dann kann man vielleicht das noch irgendwie noch ein bisschen weiter nutzen. Aber das ist schon ein enormer Kapitalbedarf, wo man sich natürlich dann fragt, wie wird letztendlich dann der Return on Investment auf dem sein? Und es birgt natürlich die Risiken, dass man die Endnachfrage auch nach KI überschätzt. Und das birgt für den ganzen Sektor dann gerade auch die Risiken, weil man hat es im Internet gesehen, wenn es dann zu Überkapazitäten kommt, kommt der Preisverfall, kommt der Margenverfall und dann trägt es halt das eine oder andere Unternehmen aus der Kurve raus.
Genau, ja. Also es wäre eben natürlich die Frage, ich finde, man hat ja jetzt auch die letzten Wochen gesehen, man versucht ein bisschen zu differenzieren, auch am Markt ist jetzt plötzlich nicht mehr alles ganz cool. Man diskutiert neuerdings über CDS-Spreads von großen Unternehmen, in dem Fall Oracle, die einen, weiß ich nicht, 17-Jahres-Hoch haben, weil man eben das Gefühl hat, in Relation zu dem, was da so an Cashflow reinkommt, ist es aber ganz schön viel, was da aufgenommen wird. Also wo der Anleihemarkt ja eben schon mal so ein Signal setzt, das ist nichts Panikmäßiges, aber ja, ein eindeutiges Signal setzt, Risikoaversion.
Ich meine, man merkt das ja, wie das sich jetzt langsam verändert, dann auch vom Verhalten. Ja? Also bisher auch die ganzen Hyperscaler oder Hyperskalierer, wie sie ja eben heißen, da die Amazon, die Alphabets und die Microsofts und Oracle eben auch. Ja. Die haben natürlich bisher ihre Investitionen sehr viel einfach aus dem Cashflow bezahlt, weil ja das Unternehmen sind eigentlich Cashflow-Monster. Ja? Die verdienen ja unheimlich viel Geld und können halt und haben das Privileg, einen Großteil ihres Wachstums über ihre eigenen Cashflows dann auch zu finanzieren. Aber jetzt mit dem immer stärker steigenden Investitionsvolumen und Bedarf merkt man, das Eigenkapital reicht langsam nicht mehr aus an die eigenen Cashflows. Weil schon jetzt wir auf dem Kurs sind, Richtung 60-65% des Free Cashflows, dass das schon für die Investitionen drauf geht. Das heißt, jetzt kommt man langsam auch an den Fremdkapitalmarkt und Meta hat es eben dann auch gemacht, dass sie jetzt auch schon den Fremdkapitalmarkt genutzt haben. Oracle ist sowieso höher gelevert als die anderen. Ja. Da sieht man diese Tendenz auch. Man kann es sagen, also so mit dem etwas schlechteren Benehmen fängt es gerade an. Ja? Es ist jetzt nicht weit fortgeschritten. Wir sind weit davon entfernt, in fragilen Zuständen zu sein, wie das 99, 2000 war, wo ja viele von diesen Tech-Unternehmen da überhaupt nicht profitabel waren oder teilweise ihre Profite nur auf dem Papier hatten, aber eigentlich von den Cashflows tief negativ waren. Und das ist schon ein Unterschied, der da ist. Aber ich glaube, so die CDS-Märkte zeigen schon eine gewisse Tendenz, dass so langsam anfängt, auch die bärenstarken Bilanzen schwächer zu werden. Und das ist eine Entwicklung, die es zu beobachten gilt.
Mhm. Genau, also da wird man dann schon ein bisschen differenzierter, glaube ich, nächstes Jahr hinschauen müssen. Was ja wird ja auch spannend, ist auch ein natürlicher Prozess, logischerweise eines Marktes, wenn die es eben übertrieben hat, vielleicht dann aus der Kurve nimmt, wie du es vorhin so schön formuliert hast. Würdest du jetzt sagen, nächstes Jahr kann man richtig bullisch optimistisch ins neue Aktienjahr gehen?
Also die Aktienmärkte bleiben für uns unterstützt. Also es ist für uns jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, nur weil wir jetzt 3 starke Jahre hatten, sofort schreiend aus den Aktienmärkten rauszurennen. Ja. Das Umfeld ist weiterhin positiv. Und für mich immer so die Faustregel ist, solange keine Gewinnrezession droht, sind Aktienmärkte auch bei höheren Bewertungen unterstützt. Ja. Und es ist einfach so. Und ich meine, auf 12-Monats-Sicht ist selbst bei einem 20,5er KGV, was wir jetzt bei den Weltaktien haben, ist es immer noch fast ein Münzwurf, ob es jetzt in den nächsten 12 Monaten positiv oder negativ wird, wenn man die letzten 35 Jahre nimmt und schaut, hat sich das entwickelt, wenn man damals mit 20,5er KGV in der Historie gekauft hat. Also das heißt, es war dann immer dann negativ, wenn es auf der Gewinnseite gekippt ist. Und das ist, glaube ich, für uns somit die wichtigste Stellgröße. Wenn die Unternehmensgewinne relativ noch stabil sind, wenn das wirtschaftliche Umfeld noch fern einer Rezession ist, dann können Märkte dann durchaus auch mit erhöhten Bewertungen leben. Aber die Risiken nehmen zu, die Fallhöhe nimmt zu. Deshalb wird das Jahr für uns eben nicht nur ein Jahr, wo wir durchaus auch weiterhin positiv für Aktienrisiken sind, sondern es wird auch ein Jahr, wo Risikomanagement immer wichtiger wird. Mhm. Weil es können Dinge durchaus falsch gehen. Wir haben es ja schon angedeutet. Es kann plötzlich auf der Inflations- und Zinsseite plötzlich schief gehen. Ja? Dass dann wir eine Wiederbeschleunigung dann auch der Inflation bekommen und dann die Zeit des billigen Geldes dann plötzlich wieder vorbei geht, ja. Was dann zu einer Alarmstimmung an den Märkten führt. Und gleichzeitig das Thema, dass man vielleicht auch frühzeitiger jetzt schon merkt, als man bisher das glaubt, dass es möglicherweise gewisse Überkapazitäten dann auch in den KI-Investitionen gibt. Das heißt, das wäre dann nichts anderes, dass dann der ganze Tech-Bereich, der natürlich auch auf stolzen Bewertungen momentan notiert, dass der unter Druck kommen würde. Und wie das dann mal so ist, wenn mal so ein Flaggschiff von einem Bullenmarkt in Schlingern kommt, dann ist es dann meistens auch, dass dann der Gesamtmarkt auch anfängt, unruhiger zu werden. Und das sind so die Dinge, wo ich meine, wo man ein gewisses Risikomanagement betreiben muss. Man muss sich gegen Inflationsrisiken, aber auf der anderen Seite gegen Bewertungs-KI-Risiken dann auch hedgen im Portfolio.
Was ist der beste Weg dafür?
Wenn wir mal Richtung Tech gehen, gibt es zwei Perspektiven. Auf der einen Seite, wenn man mal die Total Return-Perspektive hat, gibt es meines Erachtens keinen besseren Hedge oder kaum einen besseren Hedge, als wenn man länger am längsten geht, was die Duration und was die Bonds betrifft und gleichzeitig von der Qualität hoch, höher, am höchsten.
Ja.
Und das sind so auch die Erfahrungen, die wir so in den letzten beiden großen Krisen gesehen haben. Und der Vorteil ist eben auch, dank 22 haben wir jetzt wieder ein Zinsniveau, ein Renditeniveau. Das heißt, wenn dann die Zinsen fallen, dann liefern die Bonds tatsächlich auch wieder einen erheblichen Puffer. Das wird teilweise unterschätzt. Also ich habe einfach mal geschaut, zum Beispiel, wenn man jetzt mal Dotcom-Blase nimmt und einfach mal schaut, was ist da passiert von der Spitze des Aktienmarktes bis ganz unten an Boden. Was haben da die Renten geliefert, eigentlich dann in dem Moment, wo man es im Portfolio am dringendsten gebraucht hat? Hm. Und da war es tatsächlich so, die langlaufenden US-Treasuries haben 29% Performance gemacht in dieser Phase.
Ja.
Das heißt, das ist schon mal ein erheblicher Puffer von dem, was auf der Aktienseite passiert ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das vergleichbar auch damals mit heute? Meines Erachtens schon so. Erstens, die Zinsen sind wieder höher. Und zweitens bin ich der Meinung, wenn es auf der Tech-Seite was schief geht, ist das ein zutiefst rezessiver und deflationärer Impuls in die Wirtschaft.
Ja.
Du hast vorhin angesprochen, die Relevanz für das Wirtschaftswachstum von Tech-Investments, wenn die wegbrechen, wenn irgendetwas schief geht, dann kommt die US-Wirtschaft nahe an die Rezession oder eventuell drüber. Das heißt dann aber auch, dann haben wir teilweise Preisverfall, dann haben wir eher Disinflation, deflationäre Tendenzen. Da dürfen wir eine Fed haben, die dramatisch die Zinsen dann auch nach unten bringt. Mhm. Und dann bekommen wir von der Duration einen sehr viel Puffer. Und das ist dann auch der Punkt, wo es dann halt auch spannend wird. Gerade natürlich in den USA, da dürfte die Krise sicherlich dann am stärksten sein. Das heißt, der Durationseffekt dürfte am positivsten sein. Der einzige Pferdefuß ist die Währung. Das ist natürlich etwas, wo dann auch der Dollar nochmal unter Druck käme, weshalb man das auch überlegen kann, durch ein gewisses Proxy in den anderen Märkten zu nehmen. Weil wenn die Treasuries von den Renditen kräftig nach unten fallen, dann ist in diesem Krisenszenario gehen auch die Euro-Anleihen mit nach unten. Ja. Aber der Durationseffekt, der reine Zinseffekt dürfte nicht so ausgeprägt sein wie in den USA. Das ist so klassisch wie der Stein in den See werfen mit den Wellen. Da, wo der Impact am nächsten ist, sind die Wellen am höchsten und danach lässt es nach. Die relative Seite ist meines Erachtens sind die defensiven Branchen. Also wer jetzt sagt, okay, ich möchte den Aktienindex schlagen, so ein MSCI World oder vielleicht auch ein S&P 500, der ist ganz gut aufgehoben, in die defensiven Branchen zu gehen. Das haben auch die vorigen, die Finanzkrise, das hat auch Dotcom gezeigt. Wenn es ungemütlich wird und wir Richtung Rezessionsrisiken oder Rezession und Krise schlittern, dann sind die stabilen Branchen wie Verbrauchsgüter, wie Gesundheit, teilweise Versorger, wobei die diesmal ein bisschen nicht vielleicht ganz so stabil sind, sind die in der Regel, die Stabilität verheißen und deutlich weniger fallen als die zyklischen Branchen oder eben dann auch da, wo die Krise stattfindet. Mhm. In der Finanzkrise waren es die Finanzwerte und davor waren es die Tech-Werte. Ja. Das heißt also, wer relativ denkt, sollte entsprechend dann auch eher auf die defensiveren Branchen schauen. Und da hat man den Vorteil, die sind momentan gar nicht so teuer.
Ja, das stimmt.
Weil die sind ja hinter der Zyklik stark zurückgeblieben, gerade auch seit dem Liberation Day und der Erholung, die kam. Der Discount gegenüber den zyklischen Branchen oder nein, sagen wir so, die Prämie gegenüber den zyklischen Branchen, die üblicherweise so um die 10% oder noch ist, höher ist, was das KGV betrifft, ja, die ist jetzt bei 5, ungefähr bei 5, also deutlich günstiger. Das heißt also, diese Art Versicherung bekommt man da auch günstig. Und das ist für uns auch so ein Thema, wo man sagt, ja, wir bleiben positiv für Aktien, aber warum nicht etwas mehr etwas auf die Defensive dann auch etwas mehr betonen? Vielleicht, wenn es richtig gut läuft, verliert man etwas nach oben, aber man hat auch einen gewissen Puffer dann auch, wenn es nach unten geht, dass man da nicht ganz so stark getroffen ist.
Zumal, ich würde mal vermuten, auch in einem, sagen wir mal, positiven Umfeld, das heißt, wir haben quasi nicht, dass es den einen oder anderen aus der Kurve trägt, um im Bild zu bleiben, die Chance ja durchaus besteht, dass wir auch einen etwas breiteren Aktienaufschwung bekommen, den ja auch die Defensiven erfassen könnte, läuft es ja nicht nass rein, ist ja alles relativ gut.
Da spielen sicherlich auch Dinge natürlich mit der Erwartungshaltung eine Rolle. Ja. Ne? Hat man jetzt in der letzten Quartalsberichtssaison in den USA auch gesehen. Ja? Ja. Es genügt schon fast nicht mehr, irgendwelche Blowout-Ergebnisse von der Mac7-Seite zu sehen. Das reicht dem Markt schon fast nicht mehr aus. Ja. Man nimmt das nur noch so mit einem gewissen Schulterzucken hin. Und interessanterweise konnte man ja auch jetzt schon im November beobachten, dass im Marktumfeld, was so moderat positiv waren, sogar tatsächlich jetzt die defensiveren Bereiche, die Dividendentitel besser gelaufen sind, während man auf der anderen Seite jetzt keine exzeptionelle Performance mehr aus den Momentum-Aktien, aus den zyklischen Aktien bekommen hat.
Und mir fällt natürlich ein, gerade weil du die Versorger angesprochen hast, also zumindest in den USA ist das natürlich im Moment auch kein defensiver Play, sondern ein KI-Play, ne?
Weil sie hängen halt eben auch mit an diesen Investitionsthemen damit dran, wo er enorm in die Infrastruktur, auch Energieinfrastruktur investiert werden muss. Und das ist natürlich schon auch, wo viele Dinge auch wieder mit einer Rolle spielen. Ich finde es so faszinierend zu sehen, die Rechenleistung, wenn man mal in den 10er Jahren das betrachtet, so von 2011 bis 2018 gibt es eine Studie, wo man sieht, dass sich die Rechenleistung dann auch von den Rechenzentren um 550% erhöht hat. Gleichzeitig ist der Energiebedarf um gerade mal 6% nach oben gegangen. Ja. Und da sieht man, wie viel Fortschritte in der Chip-Technik, wie effizient die geworden sind, auch in der Kühlung, wie man da sehr viel Fortschritte gemacht hat. Und das ist das Problem jetzt, dieser inkrementelle Fortschritt, der wird weniger. Das heißt, jetzt dieser enorme Ausbau der Rechenzentren ist sehr viel energieintensiver, wie das in der Vergangenheit war. Und deshalb sind ja teilweise die Schätzungen, dass bis 2030 wir dann nochmal mehr als eine Verdopplung dann auch im Energiebedarf von den Rechenzentren dann auch sehen. Mhm. Und davon profitieren jetzt eben natürlich dann auch die Versorger. Ja. Heißt aber auch natürlich, jetzt sollte da in dem Tech-Bereich ein Krisenfall eintreten, ist man da auf der Versorgerseite etwas näher dran.
Ja, das heißt, eben nicht mehr
dann ist man nicht mehr ganz so defensiv, wie man das sonst früher war, weil natürlich auch da die Versorger jetzt eigentlich recht gut gelaufen sind innerhalb von dem defensiven Segment.
Ich habe das die letzten Wochen immer mal wieder, auch hier schon häufiger angesprochen, ein Phänomen, gebe ich dann als Frage zu dir, man hat, finde ich jetzt im Tech-Sektor etwas Schönes gesehen im Zuge von Alphabet kam jetzt mit Gemini 3 um die Ecke und dann war plötzlich Hallo wach. Weil eigentlich war ja das Rennen war ja schon entschieden. Es ist ja quasi OpenAI und ChatGPT. Und jetzt kam man plötzlich um die Ecke, wie jetzt? Moment mal, das ist ja gar nicht entschieden. Da kommt jetzt jemand anders, der ist hat eine bessere Version, jetzt müssen wir alles neu denken. Und das gleiche Phänomen hast du im Fall auch mit Alphabet erlebt, mit wir machen mal eigene Chips. Und dann haben alle festgestellt, Moment mal, wie, Nvidia ist nicht die einzige wahre KI-Chip-Aktie auf dem Planeten. Und ich ziehe das mal gedanklich, also es ist eher eine Sentiment- oder Einstellungssache, wie quasi so eine große Breite des der Investorenschar auf die Dinge sieht. Und ich ziehe das mal auf den Gesamtmarkt fürs nächste Jahr und sage oder frage, sind, was das nächste Jahr angeht, nicht zu viele Leute zu sehr auf diesem sehr optimistisch, in Anführungszeichen, blinden Pfad gerade unterwegs?
Ich glaube,
so wie das so ein bisschen wie bei Microsoft war und, dem Hallo-Wach auf Nvidia.
Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, dass man natürlich gerade auch, was die Mag 7 betrifft, das ist eine sehr heterogene Truppe, ne?
Ja.
Dass man da auch sehr selektiv dann auch vorgehen muss, dass man da relativ aktiv sein kann, weil die Geschwindigkeit der Innovation ist enorm hoch.
Ja.
Und das ist genau wie du halt sagst, ja. Auch Dotcom damals, jeder hatte sein Nokia. Ja?
Genau.
jetzt ist nicht mehr so viel übrig von dem Thema.
Ja.
Und so ist es natürlich für uns wahrscheinlich, dass ein nicht erheblicher Anteil von den zukünftigen KI-Gewinnern, die sind wahrscheinlich noch gar nicht an der Börse. Die,
ja,
sind, die sind wahrscheinlich noch in den eben, ich meine auch OpenAI, die sind ja auch noch private oder Anthropic und wie die ganzen eben, wir nennen es KI-Architekten genannt sind, die sind ja noch gar nicht an den Märkten.
Ja.
Und da ist natürlich eine enorme Innovationsgeschwindigkeit, weshalb es für uns halt auch wichtig ist und weshalb auch diese Anlageklasse Private Equity, teilweise Private Debt für uns auch weiterhin wichtig bleibt. Also dieser alternative Bereich, auch die Private Markets, weil da inzwischen sehr viel von der Technologiemusik einfach spielt.
Ja.
Und das ist so der große Unterschied. Wenn wir mal einfach mal zurückschauen, auch wieder 99, 2000. Es war interessant, als er früher dann so die Apples und später dann auch die Googles und die Amazon an die Börse gekommen sind, da waren die ungefähr 5, 5,5 Jahre alt.
Ja.
Jetzt die IPOs, die an die Börse kommen, die sind teilweise 12, teilweise bis zu 14 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, sehr viel von diesem Wachstum findet gar nicht mehr an der Börse statt, sondern das ist im Private Equity Bereich.
Mhm.
Und das ist eben zur Freude von den Private Equity Investoren, aber zum Leidwesen beispielsweise gerade auch der Small Cap.
Ja.
Die Small Caps sind die Leidtragenden darunter, dass sie jetzt merken, dass sie immer weniger wachstumsintensiv werden, wie sie das in der Vergangenheit eben auch waren, weil einfach die Industrie und der Industriemix älter wird.
Mhm.
Und das führt eben auch dazu, dass man, gerade auch wenn man die Small Caps betrachtet, vorsichtig sein sollte mit Bewertung Mean Reversion. Ich meine, Small Caps an sich, die sind schon günstig bewertet, ja.
Ja.
Aber man sollte sie nicht mehr auf alte Durchschnittsbewertungen hochschreiben, sondern etwas bescheidener sein, was das Re-Rating-Potenzial ist.
Mhm.
Also deshalb nicht falsch verstehen. Wir finden tatsächlich auch Small Caps und den kleineren Bereich für nächstes Jahr durchaus sehr spannend und interessant.
Ja.
Ist so ein Thema, wo man sagt, ich habe vorhin gesagt, Zyklik ist relativ teuer. Aber wenn man Zyklik haben will, das ist eine günstige Zyklik.
Ja? Ja.
Und das kann durchaus in einem Szenario dann auch profitieren, sollte die Wirtschaft doch etwas stärker wachsen, als man das ursprünglich erwartet hat. Und auf der anderen Seite sieht man auch auf der Zinsseite her, geht der Trend eher nach unten. Das heißt, Small Caps, die einen höheren finanziellen und operativen Leverage haben, finden da durchaus ein recht fruchtbares Feld, was der Performance helfen kann.
Und natürlich in den USA die etwas, sagen wir mal, abgeschottete Markttendenz oder Wirtschaftstendenz hilft den Small Caps auch, da sie ja tendenziell eher im Heimatmarkt unterwegs sind. Ne?
Ja, das
ist jetzt nicht wie bei uns, dass die alle schon in die Welt hinaus exportieren als Mittelständler.
Das hängt natürlich sehr viel natürlich von den amerikanischen Begebenheiten dann, dann auch ab. Aber man darf auch nicht vergessen, in den USA hat man einen sehr, sehr hohen Anteil bei den Small Caps an den sogenannten nicht profitablen Unternehmen.
Ja.
Das ist Größenordnungen teilweise, die bewegen sich zwischen 35, jetzt immer eher bei 40%, die nicht profitabel sind.
Ja.
Und die hängen natürlich sehr, sehr stark dann auch an den Finanzierungsbedingungen.
Ja.
Und das heißt, wenn es da in die richtige Richtung nach unten geht, gibt das etwas Entspannung. Ja. Wenn die Zinsen nach oben gehen, und das hat man 22, 23 gesehen, dann wird es unangenehm.
Ja. Und da diese große Kehrtwende, wenn man jetzt mal quasi stellvertretend Russell 2000 nimmt in den USA, die ist halt doch irgendwie ausgeblieben. Es waren so ein paar kleine Zucker, aber viel mehr war es nicht, ne?
Bisher waren es eben, ja, weil halt sehr, sehr viel auch von den Large Caps dann auch dominiert wird. Aber man sieht doch jetzt zumindest in letzter Zeit erstens eine gewisse Stabilisierung. Und ich denke auch auf der anderen Seite, wenn vielleicht auch die Euphorie und das Momentum bei den Megacaps etwas nachlässt und die Investorenschar sich dann auch etwas mehr umschaut, wo bekomme ich durchaus auch noch Perspektive und Wachstum nicht ganz so teuer.
Nicht ganz so teuer.
Dann kann es durchaus zu einer gewissen Wiederentdeckung dann auch der Small Caps führen.
Mhm. Also zwei Themen, quasi zwei Punkte zu diesem ganzen großen Thema noch bei KI. Was man natürlich auch nicht vergessen darf in dem Umfeld, ist tatsächlich, sagen wir mal, die Aufholjagd von Asien. China haben wir jetzt gesehen, ein Riesenbörsengang oder ein sehr euphorischer Börsengang, ein zweiter kommt noch hinterher. Und natürlich auch in den anderen asiatischen Märkten ist so diese zweite und dritte Welle, die da jetzt so langsam hinterherkommt an quasi Schaufelherstellern, wie man so schön sagt, im Goldboom. Ja. Auch da verteilt sich ja das in der Breite so ein bisschen hin, weil jeder natürlich mal sagt, ich will eigentlich den nächsten und den übernächsten und den übernächsten The Big Thing haben, The Next Big Thing.
Ja. China ist ein ganz spannender Markt eben auch für uns. Es war durchaus ein Markt, der mal durchaus attraktiv auch gepreist war, als keiner China mehr haben wollte, auch wegen den politischen Risiken. Und jeder hat gesagt, ich will kein China-Risiko mehr im Portfolio haben. Seitdem ist eigentlich der chinesische Markt exzellent gelaufen. Aber er ist inzwischen nicht mehr günstig. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, so auf diesem Bewertungsniveau, was der chinesische Markt hat, auch wenn wir schon vom KGV so jetzt Richtung 14, 15 hochmarschieren, das ist etwas, da sind wir am oberen Ende für diesen sehr zyklischen Markt. Das heißt, China per se finden wir jetzt nicht mehr übergewichtenswert. Aber innerhalb Chinas ist es sehr spannend. Also da ist genau das, was du sagst. Das finden wir weiterhin ein Thema, wo das Momentum weiterhin laufen sollte, ist China Tech. Und es ist genau deshalb, nicht so hoch gepreist wie die USA. Ja. Man hat es eben lange bis zu DeepSeek abgeschrieben. Hat gesagt, China ist auf diesem KI-Express nicht drauf. Ja. Aber man merkt eben, erstens, sie haben ein Workaround geschafft. Diese aus der Not eine Tugend gemacht. Aber gleichzeitig sieht man jetzt auch, dass es vielleicht auch mit den Tech-Embargos jetzt auch nicht ganz so streng ist, gerade auch was die Chip-Versorgung betrifft. Also das sind alles Komponenten, die jetzt damit reinspielen, wo wir der Meinung sind, zusammen natürlich mit dem klaren Fokus, der jetzt auch im Fünfjahresplan wieder gefasst wurde, technologisch weiterhin versuchen, den Vorsprung der USA nicht zu groß werden zu lassen und auf Augenhöhe dann auch mit den USA zu sein, dass man da sehr, sehr viel Kapital hinalloziert. Ja. Und man hat es jetzt beispielsweise gesehen, auch bei den Elektrofahrzeugen, wenn die Chinesen mal in eine Richtung marschieren und da die Ressourcen hinverteilen, dann kann das schon ein enormes Momentum bekommen. Und das ist, wo wir sagen, so innerhalb dem Bereich, Für Technologie in China sind wir weiterhin positiv.
Das ist ja auch das, was Frank Sieren, der ja seit den 90er Jahren in Peking lebt als Korrespondent, ja immer wieder sagt, wenn wir miteinander sprechen, dass man eben nicht vergessen darf, wie die diese Innovationscluster bilden. Also wenn die sagen, jetzt machen wir Beispiel Elektromobilität, natürlich jetzt das ganze Thema KI und zwar alles selber machen, weil wir unabhängig sein wollen, dann hast du ja wirklich quasi Zentren, da kommt richtig Geld hin und dann ist da Wettbewerb. Also quasi 10 Besten und der Winner takes it all. Und da darf man nicht verschätzen, dass China, was das angeht, dann trotzdem dann doch immer sehr sehr offen, wirtschaftsoffen ist und sehr auf die Innovationen und pushen ist. Und das unterschätzt man, glaube ich, immer mal wieder.
Ja, also das ist die positive Seite. Schwieriger würden wir es eher im Finanzbereich sehen in China. Also da merkt man auch jetzt schon wieder die letzten Wochen, das Thema auch Immobilienkrise ist noch lange nicht durch. Ja. Also da ist weiterhin ein Fallout, der da ist. Und wichtig wird es eben auch sein, für China, um handlungsfähig zu sein, dass die Finanzierungskosten tief bleiben. Und das ist dann eben zum Beispiel etwas, was nicht unbedingt ein bullisches Umfeld für eine Zinsmarge bei den Banken ist.
Ja, absolut. Quasi ein Punkt, den ich vorher noch hatte zu dem Thema, ob wir alle ein bisschen zu blind optimistisch oder eine große Menge zu blind optimistisch ist, bezieht sich natürlich auch ein bisschen, natürlich bedingt durch die KI-Investitionen und die Hyperscaler, auch so auf den Gesamtmarkt. Das kristallisiert sich natürlich schon raus, dass ihr da etwas differenzierter und auch vorsichtiger unterwegs seid. Aber du hast schon den Eindruck, hab's schon ein paar Mal angesprochen, wenn man sich so die Jahresprognosen für nächstes Jahr anschaut, hat man gerade in den USA sehr viel weit verbreitet dieses Jahr so das Gefühl eines Wettlaufs. Wer kann denn noch optimistischere Prognosen für den Gesamtmarkt abgeben? Das hat man schon. Also wenn man Kursziele für den S&P nimmt und so, das ist schon ein Gegenbild zu den letzten Jahren, finde ich, die letzten 3-4 Jahre, dass jetzt so ein bisschen Wettrüsten ist. Also der Erste muss die 8 ausrufen und der Zweite, der sagt, na, ich 7,5, aber die 8 ist im Spiel. Also so, ne, du hast so dieses Gefühl, alle wollen eigentlich eher am optimistischen Ende dabei sein. Finde ich auch immer schon wieder fast etwas bedenklich.
Es ist nicht abzusprechen, dass der Markt ein Momentum hat.
Ja.
Und das birgt Risiken. Und dann sind wir auch wieder vom Anfang vom Gespräch, dass wir halt auch ein Politikumfeld hat, was durchaus dazu führen kann, dass wir in eine Vermögensblase reingehen. Dann sind vielleicht die 8 gar nicht so weit hergeholt. Ja? Da kommt dann nur das böse Erwachen dann irgendwann viel später.
Genau.
Ja. Also es sind da schon gewisse Risiken mit verbunden. Gerade um da auch eine gewisse Stütze dann auch zu haben, machen wir immer unsere Langfristprognosen, wo man dann sagt, was ist eigentlich so eine realistische Renditeannahme von dem jetzigen Stand der Dinge, auch des Marktes. Und dann sind wir halt eben in einem Bereich zwischen 6% und 7% Rendite per annum. Das ist ein realistisches Bild, was wir nach vorne haben können für uns, für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und das ist natürlich ein deutliches Stockwerk unter dem, was wir in den letzten 10 bis 15 Jahren gewohnt waren, wo wir ja mit deutlich zweistelligen per annum Renditen verwöhnt wurden.
Ja, genau. Und eben, wie gesagt, da steht eben, deswegen sagte ich, weiß ja, dass ihr da differenzierter seid, im Kontrast eben zu den Annahmen, die da so quasi im Schaufenster hängen für nächstes Jahr, denn da sind wir deutlich zweistellig. Auch das ist also ein gutes Stockwerk drüber, was der eine oder andere da erwartet. Oder relativ viele, finde ich.
Ja.
Du hast vorhin das schon angesprochen, Europa seht ihr weiter eher positiv auf der Aktienseite?
Ja.
Warum? Weil irgendwie hatte man ja das Gefühl, wir haben natürlich, wir hatten unseren wunderbaren Live-Event im Februar. Wer es verpasst hat, Schande über euch und nochmal anschauen. War ein großartiges Gespräch und da warst du natürlich einer davon auf der Bühne. Auch Thomas Kruse von Amundi, die ihr beide in dem Lager wart. Du hast schon letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass Europa die Amis outperformen könnte, was ja sehr flott funktioniert hat. Das ist aber jetzt schon wieder gut eingefangen worden.
Also sagen wir so, die kurzfristige Liebe der Investoren zu Europa hat sich wieder etwas abgekühlt.
Ja.
Also gerade auch jetzt in der zweiten Jahreshälfte sind US-Aktien natürlich dann teilweise auch wieder angeführt durch die Tech-Unternehmen zurückgekommen. Gerade auch nach der Q2-Berichtssaison, die extrem überraschend stark war. Das hat schon wieder etwas aus den Segeln genommen. Aber das ist vielleicht gerade auch etwas, was uns weiterhin an unserem Call festhalten lässt. Wir haben hier keine Euphorie jetzt in Europa. Ja, es ist weiterhin eine Grundskepsis, die da ist, die Europa an sich so für einen hoffnungslosen Fall halten und alles dann auch immer so als Strohfeuer dann klassifizieren. Aber wir sehen einige von den Gegenwinden, die europäische Aktien selbst dieses Jahr, wo sie ganz gut performt haben, durchstehen mussten, weil die Ertragskraft war jetzt nicht sonderlich stark. Also ich glaube, wir retten uns vielleicht gerade mal so über die Nulllinie, wenn es dann Gewinnsteigerungen betrifft, weil wir natürlich auf der Exportseite enorme Probleme hatten, auch mit den Handelsthemen, weil wir natürlich dann auch auf der Rohstoffseite teilweise gelitten haben.
Ja.
Also diese Bereiche haben durchaus dazu geführt, dass wir in diesen Bereichen sehr negative Gewinnrevisionen hatten. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt, wenn wir nach Europa schauen, eine Binnenkonjunktur, die relativ stabil ist, die jetzt sehr viel Stimulus auch aus Deutschland herausbekommt. Dann haben wir noch einen EU-Wiederaufbaufonds, der auch nochmal nach Südeuropa Gelder liefert. Ja. Das heißt, da ist die Binnenwirtschaft ist einigermaßen solide unterwegs. Gleichzeitig nimmt jetzt auch der Negativeffekt dann auch, was Zölle und eben dann auch, was Rohstoffe betrifft, unserer Ansicht nach ab. Und das gibt dann ein Gesamtbild, wo wir durchaus sehen, dass das Gewinnwachstum in Europa Potenzial nach oben hat. Und natürlich dürften europäische Unternehmen die Gewinne nicht so stark steigern können wie die US. Aber wir haben halt auch ein KGV, was deutlich tiefer ist. Und wir haben halt auch eine Erwartungshaltung, die ist weiterhin auch nicht sonderlich hoch.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo wir sehen können, dass durchaus auch jetzt die etwas wachstumsintensiveren Unternehmen in Europa, ob es jetzt so Granolas oder wie man es nennen möchte, dass die durchaus die Chance haben, dann auch den Markt mit den Finanztiteln weiter nach oben zu treiben.
Mhm. Denn das ist tatsächlich eine deiner Thesen und vielleicht auch die quasi stärkste Überraschung, in Anführungszeichen, dass Granolas die Mac 7s outperformen könnten nächstes Jahr.
Ja, es ist
ein
bisschen gewagt. Man kann ja nicht,
es ist eben, man muss unbequem sein.
Man kann ja nicht immer nur im Radio Erevan spielen,
absolut,
sondern ab und zu muss man eine Seite einnehmen und,
ja,
und das ist etwas, wo wir durchaus eine Chance sehen, dass das sich im nächsten Jahr realisieren kann, nachdem gerade auch diese Granolas noch eher jetzt schwierigere Jahre hinter sich hatten und vieles am Glanz eingebüßt haben.
Ja.
Und da sehen wir durchaus eine gewisse Möglichkeit auch von einer Wachstumsüberraschung.
Das wollte ich nämlich sagen, weil irgendwie hat die Granolas, das war so eine schöne Idee, aber irgendwie ist wieder so komplett in der Versenkung verschwunden, ne? Eigentlich so. Aber natürlich bedingt dadurch, dass alles die Mac 7 quasi alles überstrahlt haben. Oder die jetzt sind es die Hyperscaler. Ne? Das ist schon der große Unterschied. Ein Thema natürlich, du hast das vorhin schon ein bisschen angesprochen mit den Bondmärkten. Für uns europäische oder die Anleger hier, europäische Investoren, ist natürlich US-Anleihen ein schwieriges Thema, auch dollarbedingt. Aber Europa ist halt irgendwie ein bisschen langweilig, zinsmäßig, weil wir sind halt schon bei 2% und nicht mehr bei 4%. Was sind jetzt so was ist die Alternative als Ausgleich statt Bund?
Ja, also wir haben ja vorhin besprochen, dass die Bondmärkte durchaus im hohen Qualitätsbereich eine gewisse Funktion fürs Risikomanagement haben und auch haben sollten im nächsten Jahr. Wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt den Bondmarkt auch aus Renditeperspektive betrachten, nicht nur aus Risikoperspektive, dann gibt es durchaus zwei Dinge, wo wir weiterhin mehr Ertrag zutrauen. Wir sind weiterhin aus den gleichen Gründen wie bei den Aktien auch für den Credit-Bereich, auch für Investment Grade und High Yield positiv.
Ja.
Weil solange die Ertragslage der Unternehmen stabil ist und sie ihre Gewinne auch steigern können, solange können sie ihre Coupons bezahlen, solange sind die Ausfälle und die Ausfallwahrscheinlichkeit niedrig.
Ja.
Und von der Seite her, auch bei engen Spreads, bleibt das unterstützt. Das andere ist etwas auch, das spielt auch mit in die US-Politik mit rein, auch in die Zinspolitik, sind für mich eben auch weiterhin Emerging Market Debt. Das ist auch etwas, was sehr spannend geworden ist in den letzten Jahren, gerade auch auf der Lokalwährungsseite. Die Realrenditen sind enorm nach oben gegangen, aber ganz klar Richtung Lateinamerika, nicht Richtung Asien. Aber es ist gerade der lateinamerikanische Bereich, der sehr, sehr spannend ist. Und die sollten immer davon profitieren, einerseits, dass die US-Zinsen eher nach unten gehen. Und das Zweite, was denen eben auch hilft, ist, und das ist dann auch so geknüpft an unser Bild, auch einer weiteren Fortsetzung der Dollarschwäche, ist das auch etwas, was diesem Bereich dann auch helfen sollte. Das heißt also, EMD, Emerging Market Debt, ist auch durchaus etwas, was aus Renditeperspektive sehr spannend ist.
Haben wir im Sommer mit deinem Kollegen in London, Scholz Papp, gesprochen, der die These natürlich da auch schon aufgestellt hat. Würdest du auf der Aktienseite sagen, Emerging Markets ist nochmal ein spannendes Thema zum Übergewichten? Man hat so ein bisschen, ich fand das recht lustig, weil das in der Bank of America Fondsmanager-Umfrage jetzt irgendwie Da ist jetzt dieses Jahr natürlich jetzt im November auch so die Frage, was sind denn, was könnten nächstes Jahr so die spannenden Assetklassen und Indizes sein? Und dann war an eins Emerging Markets Aktien long, was ich natürlich schon irgendwie sehr spät prozyklisch empfinde, weil es nach Gold die beste Anlageklasse gewesen in diesem Jahr vor Big Tech.
Es ist partiell und das ist momentan es ist schwer greifbar. Also wenn wir mal die Emerging Markets betrachten, gilt für die Aktien natürlich das Gleiche wie für die Bonds auch. Der schwächere Dollar hilft. Das hat man dieses Jahr wieder wunderbar gesehen. Also das ist einfach eine Korrelation, die hält. Ja? Dollar schwach, IM stark. Ja? Und trotzdem muss man, wenn man es fundamental betrachtet, kann man nicht von der Hand weisen, dass die früheren Schnäppchen keine Schnäppchen mehr sind. Ja. Ich habe es vorhin mit China angesprochen. Korea kann man in das gleiche Camp gehen. Taiwan ist auch ein Markt, der inzwischen sehr teuer geworden ist. Also das Ganze, was wir noch vor ein paar Jahren sehr attraktiv fanden, Nordostasien auf der einen, ist nicht mehr günstig, sondern fängt an, teuer zu werden. Und gleichzeitig den Markt, den wir nicht so gerne mochten, weil er einfach zu teuer war, Indien, hat jetzt stark underperformed. Also die haben fast 30% underperformed in diesem Jahr.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo jetzt anfängt, Indien attraktiver zu werden, ohne dass es einen Punkt erreicht hat, um jetzt zu sagen,
jetzt da wieder
rein. Das heißt, wenn man so in der Summe nimmt, ist Emerging Market hat ein paar interessanten Themen, ist aber eher neutral als auf diesem Niveau, als ein klarer Kauf.
Das hätte mich jetzt auch, alles andere hätte mich bei dir jetzt ehrlicherweise gewundert. Aber das fand ich eben, wie gesagt, sehr überraschend, dass das jetzt quasi on top der Renditeerwartungen ist, weil es halt sehr prozyklisch, wie gesagt, daherkommt. Ein gesondertes Thema müssen wir natürlich noch besprechen. Da haben wir oft schon drüber, wir zwar schon oft drüber gequatscht, aber auch immer mal wieder dein Thema, wo aber sehr viel im Moment in Bewegung ist, das ist Japan. Da ist irgendwie gerade vieles von dem, was so an Positivem ja passiert ist die letzten ein, zwei Jahre, ist auch irgendwie im Moment vieles wieder in Frage gestellt. Jetzt haben wir natürlich da so ein bisschen ein Umfeld mit der Inflation. Wahrscheinlich wird es mal eine Zinsanhebung geben. Auch das war ja schon, es kommt jetzt nicht völlig überraschend. Die Bank of Japan versucht das schon seit einem Jahr vorzubereiten, gefühlt. Aber jetzt haben wir natürlich quasi eine neue Premierministerin, die auch mal wieder richtig einen auspacken will an Stimulus oder es eben auch schon durchgewunken hat, der natürlich überwiegend schuldenfinanziert ist. In Japan ist das schon immer so, guckt man zweimal hin bei der natürlich Grundverschuldung. Und doch finde ich, natürlich, wenn man so ein bisschen die Reaktion im Anleihemarkt sieht, das schaust du immer natürlich besonders drauf, wir marschieren sehr eng Richtung 2% bei den 10-Jährigen. Ab da sagt man immer, der Schuldendienst ist so ein bisschen, wird kompliziert, auch für japanische Verhältnisse. Ist diese Ministerpräsidentin Takeuchi, wird das eher ein Liz Truss-Moment oder mehr eine Maggie Thatcher? Und ich finde es ist gemein, ich weiß, aber ich finde, es ist unfassbar offen im Moment. Kann in alle Richtungen gehen, so ein bisschen.
Also, ich glaube auch so von ihrer ursprünglichen Politikausrichtung ist natürlich die Gefahr, dass auch Japan so einen gewissen Liz-Truss-Moment erlebt.
Ja.
Dass es vielleicht gerade auch dieses eine Konjunkturpaket dann auch zu viel ist, was dann gemacht werden will. In einer nicht ganz risikoarmen makroökonomischen Gesamtsituation. Aber ich glaube, es bleibt erstmal abzuwarten. Und das ist, glaube ich, auch, was dann die Märkte jetzt beobachten, dass wie pragmatisch ist sie letztendlich. Und vielleicht entpuppt sie sich dann doch etwas wachsamer und etwas konservativer, auch was die Fiskalpolitik betrifft, als man das ursprünglich gedacht hat. Weil sie natürlich dann der Risiken bewusst ist, die sich dann durch ein negatives Momentum auf den Bondmärkten und mit stark steigenden Zinsen dann auch entwickeln kann. Aber es ist natürlich etwas, was nicht ungefährlich ist. Und man sieht das Unbehagen dann auch an der Yen-Schwäche, die jetzt dann noch mal schwächer geworden ist, obwohl es schon eine der günstigsten Währungen der Welt ist. Und das zeigt dieses Unbehagen. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo ich lieber die andere Richtung sehen würde. Also ich würde jetzt lieber einen Yen sehen, der stärker wird. Weil es dann helfen würde, auch der BOJ mit der Inflationsbekämpfung.
Ja.
dass dann gerade auch von der Importpreisseite her dann auch wieder eine gewisse Entlastung kommt, um dann jetzt nachhaltig wieder von diesem 3%-Niveau runterzukommen und wieder näher auf die Inflationszielseite zu kommen. Weil es ist schon etwas zu beobachten in Japan selbst, jetzt nachdem man jetzt jahrzehntelang Disinflation und Deflation hatte, dass sich da eine Inflationserwartung, dass sich da dieser Anker so langsam bewegt und das Risiko ist, dass es sich löst nach oben. Ja. Und dann hat man natürlich ein Thema, was sehr unangenehm ist, gerade auch bei dem Schuldenstand, weil dann die BOJ auf der Zinsseite nicht so agieren kann, wie sie eigentlich sollte.
Ja. Und sie hat auch nicht gerade wenig eigene Staatsanleihen im Portfolio.
Richtig.
Die unrealisierten Verluste sind jetzt nicht ganz klein in Relation mal zu allen anderen. Und wenn du dann noch zusätzlich schützen musst, ist halt dann was der Anleihemarkt nicht so gerne sieht irgendwann. Ja. Klar geht die Bank of Japan auch nicht pleite, wie die Fed auch nicht, weil man kann ja zur Not drucken, aber das Spiel kann man dann halt auch nicht mehr so treiben. Und dann ist natürlich auch auf der Aktienseite irgendwie schnell mal diese Fantasie, die man ja mit Japan eigentlich so verbunden hat, mit dem Aufbrechen dieser alten Krusten und so weiter.
Und sagen wir, das läuft davon ja unabhängig. Also das sind die Makrofaktoren, die einfach schwieriger werden. Aber wir sehen schon, dass diese Corporate Governance Reform weiterhin im Gange ist, dass das attraktive Investmentchancen weiterhin bildet, dass es die Kapitalallokation und die Effizienz verbessert. Ja. Und dass das eben etwas ist, was so unter dem Radarschirm einfach weiterläuft. Und das kann man auch sehr schön sehen, dass eigentlich auch in den letzten Jahren japanische Unternehmen doch relativ gut ihre Gewinne steigern konnten. Also sie konnten teilweise mit den USA mithalten. Ja. Und das ist schon bemerkenswert.
Aber worauf ich quasi hinaus wollte, ist, das ist ja das, diese Fantasie, die Japan ja auch ein Stück weit eben getragen hat und eigentlich auch in die Zukunft tragen sollte. Und du kannst sie natürlich gegen dieses potenzielle Makrorisiko auch als japanisches Unternehmen da nicht wehren.
Klar, also dann sollte es dann an Bondmärkten zu unangenehm werden. Ja, dann
brauchst du jetzt nicht all in die Case
sein. Das schadet es natürlich dann im Gesamtmarkt, kein Thema.
Gibt es so eine spannende, ist natürlich immer meine gemeine Abschlussfrage am Jahresende, gibt es so eine spannende Asset-Klasse für nächstes Jahr, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte?
Eine spannende Asset-Klasse für nächstes Jahr. Also für
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern einen unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also ich würde mal sagen, am spannendsten ist ist der Small Cap Bereich sicherlich. Ja. Also das ist da hat man sicherlich noch, wenn es gut läuft, erhebliches Upside. Ja. Also das ist so High Risk High Return. Ja. Also das ist für mich so, wenn man sagt, okay, ich bin bereit, etwas mehr Risiko zu gehen, ist das ein Bereich, der sehr sehr spannend ist.
Würdest du das vorwiegend in den USA sehen oder auch in Europa?
Auch in Europa.
Ja.
Also auch das ist interessant. Hat auch damit, könnte auch davon profitieren, dann Strategien letztendlich, die tiefer einfach in den Kapitalisierungsbereich geht. Hm. Dass einfach jetzt die Mega-Caps jetzt langsam am Ende ihrer glorreichen Zeit angekommen sind. Ja. Und das, was wir auch vorhin gesagt haben, dass es zukünftig die Renditen wieder breiter verteilt sein werden.
Genau. Und man sich einfach noch ein paar andere spannende Ecken aussucht, wo eben vielleicht wieder ein bisschen mehr drin ist.
Ja.
Timmern, vielen Dank. Das hat wie immer viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einen recht schönen Überblick geboten und ich finde schon ein paar, man muss ja immer quasi abseits der großen Schlagzeilen sieht man dann doch immer auch gerade taktisch, auch was du heute gemacht hast, es ist dann doch sehr viel Variabilität drin, wo sich dann doch einiges wegbewegt von der allgemeinen Masse. Und das finde ich eben, macht es besonders aus und das ist spannend. Deswegen freue ich mich immer auf die Gespräche. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr denn so ins nächste Jahr geht. Ich würde vermuten, die meisten sind sehr optimistisch. Und den Tillmann, den müssen wir nämlich jetzt entlassen, weil der geht nämlich jetzt gleich nur ins Fußballstadion, während ich noch brav weiter arbeite.
Ja.
Timmann, wie gesagt, vielen Dank für deinen Besuch. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.